Heute zu Gast Saskia Seitz vom KV Liederzahn.
Ich glaube, ich habe dort wirklich noch nie eine gute Zahl gespielt. Und gerade, glaube ich, letzte Woche haben sie mir wieder aufs Brot geschmiert, dass ich da wirklich 100 Kegel schlechter war als Sandra und Yvonne. Das war eine andere Welt, weil wir kannten das ja nicht. Ne? Also die Häuser waren wirklich noch vom Krieg geprägt. Also da hat man wirklich noch Kugeleinschläge und alles Mögliche gesehen. Das war, glaube ich, in jungen Jahren doch schon sehr aufregend. 2008 in Zadar stand ich beim Einlaufen zum Einzel und Kali hat mich betreut und steht neben mir und sagt, möchtest du nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft bei den Damen dabei sein? Und ich, ja, natürlich, dann beweis es mir jetzt.
Der KV Liederzheim steht aktuell in der Tabelle ganz oben und hat ein großes Ziel. Sie wollen deutscher Meister werden. Und Sie, Saskia Seitz, hat daran einen großen Anteil, dass Sie überhaupt so weit gekommen sind. Und natürlich Nationalmannschaft, man kommt an die einfach aktuell nicht vorbei. Darüber und über ja die Weltmeisterschaften zu Hause, über die aktuelle Situation und Ihren Werdegang möchte ich jetzt mit dir sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Episode.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Saskia, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Sebastian, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne, sehr gerne. Seit dem Wochenende, wir zeichnen am Montag auf, seit dem Wochenende gibt es einen neuen Länderpunkt bei dir hinter der auf der Weltkarte. Prag, ihr wart dort beim Auswärtsspiel. So rückblickend, wie war denn diese Reise, dieses Abenteuer in die tschechische Hauptstadt?
Es war wirklich ein Abenteuer, es war sehr aufregend. Wir wurden von viel, viel Schnee überrascht, hatten auch kurz eine kleine Panne mit dem Bus, beziehungsweise sind stecken geblieben, was für mich nicht ganz so glücklich ausging. Aber ansonsten, die Stadt ist sehr empfehlenswert, eine Reise wert.
Gerade zur Weihnachtszeit, glaube ich, kann Prag sich echt sehen lassen. Was ist bei dir passiert? Warum konntest du nicht kegeln?
Also ich bin schon länger ein bisschen verletzt, aber durch das Glatteis, wo der Bus im Schnee festgesteckt war, bin ich da noch ein bisschen ausgerutscht und dann war leider das Wochenende dahin.
Unglücklich. Ihr habt dann 1-7 verloren gegen KK Slavia Praha. Ihr habt das Hinspiel gewonnen, 6-2, also es war eine durchaus gute Ausgangssituation. Jetzt ist die Champions League-Saison für euch beendet. Im Fußball sagt man, wer auf vier verschiedenen Hochzeiten tanzt, das wird immer schwierig, aber ihr könnt euch jetzt voll auf Liga und Pokal konzentrieren. Ist das eher ein Vorteil?
Ja, also so werden wir das jetzt auch sehen. Wir haben das jetzt auch abgehakt. Yvonne ist uns kurzfristig privat ausgefallen, ich dann so unglücklich ausgefallen und ja, wir konzentrieren uns jetzt auf nächste Woche Pokal und dann ganz klar auf die Bundesliga, was unser Fokus dieses Jahr auch wirklich ist.
Ich habe es am Einstieg schon gesagt und im Zuge der Saisonvorbereitung, ich hatte eine Umfrage gemacht unter den Clubs der ersten Ligen, Männer und Frauen. Und da kam auch deutlich raus, dass ihr dieses Jahr Großes vorhabt und dass vor allem ihr Schritt für Schritt darauf zugearbeitet habt. Euer Ziel ist klar, Deutsche Meisterschaft 2024, oder?
Ja, allerdings sind wir auch sehr realistisch und wir wissen, dass das ein wahnsinnig schwieriger Weg ist und auch werden wird. Gerade jetzt, wo auch Sina natürlich wieder in Bamberg mit am Start ist, überhaupt gar kein Thema. Und wir wissen, dass Bamberg natürlich auch Weltklasse spielt. Trotzdem ist unser großes Ziel, einmal deutscher Meister zu sein. Und ich denke, mit der Bianca haben wir uns natürlich auch wirklich verstärkt und sind als Team nochmal ein ganzes Stück leistungstechnisch zusammengerückt. Und jetzt schauen wir mal, was im März dabei rauskommt.
Jetzt habt ihr nicht nur das wichtige Champions League-Spiel oder das Rückspiel gehabt, sondern das war auch die Woche vorher auch das Spiel in Bamberg. Ich war selber vor Ort und habe es mir angeguckt mit dem Comeback von Sina Weißer. Im Vorfeld wurde ja schon ein bisschen gemunkelt, dass sie das auf jeden Fall versuchen wird. Sie hat es versucht und glaube viele und vielleicht sogar sich selber überrascht mit ihren 650 und der 192er Bahn. Habt ihr euch auch ein bisschen anders vorgestellt oder zumindest gewünscht, nehme ich an. Er hätte da einen großen Schritt machen können.
Ja, das ist richtig. Aber uns war 100% klar, dass Sina an dem Tag aufläuft. Also das war uns bewusst. Ich denke, ohne Sina hätten wir wahrscheinlich eine Chance gehabt, zumindest vielleicht auch ein sicheres 4-4 zu machen, was eigentlich auch tatsächlich unser Plan war, dass wir zumindest mit einem Punkt aus Bamberg abreisen. Hat nicht sollen sein. Jetzt haben wir noch einen Punkt Vorsprung. Schauen wir mal, ob wir den ins Ziel retten können. Ja, und wenn nicht, dann ja, geht die Welt auch nicht unter, dann greifen wir das Jahr später wieder an.
Wie bist du denn aktuell mit deiner Saison zufrieden?
Ja, also ich glaube, die Zahlen sind ganz gut. Ich bin sehr zufrieden, weil sie konstant sind und nicht hoch und tief. Ja, also ich kann mich derzeit nicht beschweren.
Beschweren kannst du dich, glaube ich, auch nicht über deinen Werdegang. Du bist jetzt muss ich berechnen, 2006 sein erstes Länderspiel. Also es sind jetzt dann schon, du wirst bald volljährig in der Nationalmannschaft, würde ich mal jetzt so formulieren. Ja. Ein weiter Weg zurück. Darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Aber wie mit jedem Gast, mit jeder Gästin, eine Schnellfragerunde. Auch hier wieder die Bitte um schnelle Antwort. Ich werde dann im Nachgang vielleicht auf das eine oder andere noch eingehen. Dein kompletter Name?
Saskia Vanessa Seitz.
Hast du einen Spitznamen?
Nein.
Dein Geburtsdatum?
8.05.89.
Dein Beruf?
Versicherungskauffrau.
Du kegelst Zeit?
Falscher Fuß erwischt. Seit ich 4 bin, seit fast 30 Jahren. Also so richtig mit 8, also 26 Jahre.
Deine offizielle Bestleistung?
690.
Deine Hassbahn?
Hatten wir es gerade jetzt am Wochenende drüber. Ich glaube, es ist Regensburg.
Deine Lieblingsbahn?
Würde ich sagen, Liedolzheim.
Und deine größte Niederlage?
NPC-Pokal in Lorsch.
Steckt viel drin in dieser Schnellfragerunde. Du kegelst seit 26 Jahren, beziehungsweise seit du 4 bist, wurde dir schon in die Wiege gelegt, nehme ich an, durch die Familie, oder?
Ja, der Opa hat mich tatsächlich mit zum Kegeln genommen. Die waren alle beide aktiv, Oma und Opa. Und da blieb es irgendwie nicht aus, dass das Enkelkind auch mitgeht. Und so habe ich halt mit 4 im Prinzip schon die ersten paar Wurf gemacht. Und als dann so langsam die Jugend kam, habe ich dann mit 8 tatsächlich dann richtig angefangen.
Ist ja bei vielen so ein bisschen dann auch das Alter, wo es ja offiziell losging mit dem ersten Pass und Spielbetrieb. Deine Hassbahn Regensburg, es gibt ja zwei, ich nehme an, Valhalla, oder?
Genau, richtig.
Warum? Was ist da los?
Ich glaube, ich habe dort wirklich noch nie eine gute Zahl gespielt und gerade, glaube ich, letzte Woche haben sie mir wieder aufs Brot geschmiert, dass ich da wirklich 100 Kegel schlechter war als Sandra und Yvonne. Das wird heute noch aufs Brot geschmiert. Also mit 520, glaube ich, bin ich da von der Bahn und habe, glaube ich, eine 110er Bahn mit drin. Also grande Katastrophe. Deswegen habe ich gesagt, sollte diese Bahn mal wieder kommen, glaube ich, streike ich. Aber
ihr habt ja an sich einen breiten Kader, dann kannst du vielleicht da
genau
deine Auszeit nehmen, deine Pause machen. Die größte Niederlage, NBC-Pokal in Lorsch, was war da los?
Also wir waren eigentlich mega auf Kurs und ich war mir eigentlich auch sicher, dass wir wirklich den NBC-Pokal gewinnen können. Allerdings habe ich meinen Punkt, der deutlich eingeplant war, nicht gewonnen. Ich habe die ersten zwei Bahnen, glaube ich, also wenn es 260 waren, glaube ich, war es viel. Und ich hatte eigentlich die ganze Woche super Zahlen in Lorsch gespielt. Und irgendwie hat sich natürlich das Team und ich auch natürlich auf die Zahl verlassen. Und habe da leider echt mein Team und mich auch echt enttäuscht. Und die Niederlage, muss ich sagen, dass wir dann im Prinzip aus aufgrund diesen verlorenen Punktes verloren haben und nicht NBC-Pokalsieger wurden, das hat wirklich wochenlang tief gesessen, muss ich sagen.
Wie gehst du mit solchen Niederlagen um?
Vielleicht war das große Glück, in Anführungszeichen, dass die Weltmeisterschaft in Polen dann gerade 3 Wochen später war. Und ich wusste, das passiert mir definitiv nicht mehr. Ich muss es jetzt einfach besser machen. Ich habe dann intensiv und hart trainiert und konnte dann Gott sei Dank in Polen wieder die Leistung abrufen, was dann für das Selbstbewusstsein ganz gut war. Ja, aber im Endeffekt, es kann immer passieren und da muss man einfach auch durch. Jeder Sportler hat, glaube ich, so Momente und Situationen, wo er einfach ja, in ein Loch fällt. Ich muss aber auch wirklich dazu sagen, dass das Team, was ich um mich habe, so unglaublich liebevoll dann auch ist und so viel Verständnis einfach auch mitgebracht. Da wird nie jemand einem einen Vorwurf machen. Ich glaube, die Einzige, die sich den Vorwurf gemacht hat, war ich selber. Und die haben mich dann auch ganz gut wieder aufgebaut, dass ich eben auch zur WM dann wieder topfit war. Und dafür bin ich den Mädels sehr, sehr dankbar.
Gut. Für Regensburg schmieren sie es dir auf Brot, aber klar, bei solchen wirklich großen Niederlagen ist es wichtig und das finde ich, merkt man auch beim KV Lidolzheim, das ist schon eine größere Familie. Aber ich glaube, wir müssen das zeitlich nochmal einordnen. Wir haben jetzt nicht über das Jahr gesprochen, weil wir 3 Wochen später Weltmeisterschaft, dann war das vermutlich Leszno und die
2021 war das, die Teamweltmeisterschaft in Podgorne.
Tornewod Podgorne, genau, ein sehr schwerer Ortsname. aber dann war das die verschobene Weltmeisterschaft, die aufgrund von Corona nicht stattfinden konnte. Okay, dann konnten wir das jetzt nochmal gerade biegen. Ich habe jetzt tatsächlich kurz an die Einzelweltmeisterschaft 2012 in Leszno gedacht, weil du mit 3 Wochen nach dem NBC-Pokal gesprochen hast. Ja, unheimlich viel passiert und Familie ist hier auch ein Stichwort. Dein Papa, wer es noch nicht weiß, ich glaube, es weiß jeder, aber Sportdirektor im DKPC und auch der Macher im Prinzip beim KV Lidolzheim. Jetzt spreche ich aus eigener Erfahrung, dass dieses Verhältnis im Sport gut sein kann, aber auch natürlich ein paar Fallstricke birgt. Wie ist denn so die Zeit mit deinem Papa auf der Kegelbahn? Wie geht's dir damit so?
Also ich muss schon sagen, dass ich Papa wahnsinnig viel zu verdanken habe und er natürlich auch derjenige ist, der aus mir immer das rausgeholt oder das Letzte rausgeholt hat, um den Erfolg dann perfekt zu machen. Einfach war das definitiv nicht immer. Es gibt viele Diskussionen, teilweise auch echt sind mal die Fetzen geflogen. Und trotzdem würde ich es jederzeit genauso wieder machen. Ich habe viel gelernt dadurch. Es war auch nicht immer einfach, die Tochter des Sportdirektors zu sein. Oder auch immer, dass man sagt, ja, die Saskia ist das Aushängeschild vom KV Lidolzheim. Das sind dann doch auch immer, muss ich sagen, Lasten, die eigentlich auch schon ein bisschen, die man auf der Schulter trägt. Und trotz allem, glaube ich, hat es mich wahnsinnig gestärkt und vielleicht auch zu der Spielerin gemacht, die ich heute bin.
Also hast du dich dann auch damit beschäftigt, weil du sagst, es war eine Last für dich, dass du im Prinzip die Tochter des Sportdirektors bist und auch, ich glaube, Vorstand ist er ja auch, also im Verein. Hast du das dich beschäftigt oder war das immer so ein bisschen, ja, unterbewusst einfach da?
Ich glaube, der Druck, der war und ist, glaube ich, immer noch da. Aber man lernt einfach damit umzugehen. Also wie oft musste ich mir anhören oder auch viele andere, ja, die sei jetzt, also gerade am Anfang, die spielt ja nur in der Nationalmannschaft, weil der Papa eben Sportdirektor ist und das sind ja immer diese Bonbons, die man hat. Und ich glaube, das war für mich aber auch nochmal extra Ansporn, allen zu zeigen, ich spiele nicht in der Nationalmannschaft, weil der Papa Sportdirektor ist, sondern weil ich es verdient habe, weil ich einfach die Leistung bringe. Und ich glaube, der Ansporn ist heute sogar noch da, das auch jedes Mal wieder aufs Neue zu beweisen.
2006 hattest du dein erstes Länderspiel. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob es in Ockersheim war oder ob der Sichtungslehrgang in Ockersheim war. Aber du bist schon über den Sichtungslehrgang entsprechend reingekommen.
Genau, also der Sichtungslehrgang war damals in Ockersheim und das erste Länderspiel war tatsächlich bei uns in Liedolsheim zum 10-jährigen Jubiläum gegen Frankreich, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, das war dann das erste Länderspiel und danach sind wir auch schon dann nach Bosnien-Herzegowina gereist, nach Sarajevo zur Weltmeisterschaft.
Heißt, du hast jetzt endlich mal ein Länderspiel und das war für dich ja im Prinzip, glaube ich, auch der erste internationale Einsatz. Und du bist das trotzdem zu Hause gespielt?
Dumm gelaufen. Nee, war auch schöne Erfahrung für heimisches Publikum. Doch immer was Besonderes, muss man sagen.
Wären wir wieder bei dem Thema Druck vermutlich, dass der da ein bisschen höher ist, wenn es ein Heimspiel ist, weil dann doch ein bisschen genauer hingeguckt wird.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Aber dann ging es für dich nach Sarajevo, Weltmeisterschaft. Welche Erinnerungen hast du noch an die Tage in Bosnien-Herzegowina?
Also tatsächlich der erste Eindruck oder die erste, was mir immer einfällt, war einfach, das war eine andere Welt, weil wir kannten das ja nicht. Ne? Also die Häuser waren wirklich noch vom Krieg geprägt. Also da hat man wirklich noch Kugeleinschläge und alles Mögliche gesehen. Das war glaube ich, in jungen Jahren doch schon sehr aufregend, in so ein Land zu reisen. Aber grundsätzlich die Weltmeisterschaft, die war unglaublich. Also für mich persönlich sind die ganze Family ist damals mitgereist, Oma, Opa, die besten Freunde von Oma und Opa waren mit dabei. Und es war wirklich ein sehr emotionales Erlebnis. Ich glaube, die erste Weltmeisterschaft, die wird jedem Sportler ewig in Erinnerung bleiben. Und dann war es natürlich schön, dass ich sie natürlich auch so erfolgreich abschließen konnte.
Was hast du damals erreicht, für Erfolge feiern können?
4-mal Gold und 1-mal Silber.
Vermutlich davor nie daran gedacht, dass es so klappen könnte.
Nee. Nee, man hat natürlich immer gehofft, dass man mit einer Medaille nach Haus fährt. Das ist natürlich dann 15, damit habe ich nie gerechnet.
Das war damals
U18.
U18, genau, danke für den Hinweis. Ja. Hast dann auch in der Zeit mit Fabian Seitz zu tun gehabt. Der, wie der Name schon sagt, den gleichen Nachnamen hatte. Und es sorgte etwas für Verwirrungen bei den anderen Nationen, glaube ich, oder?
Ja, also viele haben gedacht, dass wir natürlich verwandt sind und dass es mein Bruder wäre, was natürlich nicht der Fall ist. Aber wir haben uns auch tatsächlich immer gut verstanden, hatten auch echt immer ein gutes Verhältnis, alle zusammen. Und ein Jahr später dann, 2007 in Košice, konnten wir dann sogar tatsächlich die Goldmedaille im Paar gewinnen, die zwei Seitzens dann auf der Bahn. Das war natürlich dann schon schön.
Wer waren denn so die prägenden Personen auf der Trainerbank in der Zeit für dich?
Ganz klar die Dani Kicker. Die hat mich seit 2007 begleitet sie mich ja eigentlich. Werner Buchs war immer mit dabei. Karl-Heinz Schmidt, das waren eigentlich wirklich die drei. Und unsere Sandra Hirsch, unsere heutige Nationaltrainerin, war 2007 auch schon mit am Start. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat sie uns sogar bei dem Paar Gold betreut. Also ich sag mal, Dani und Sandra, die begleiten mich seit der Jugend bis heute.
Und nicht nur auf der Kegelbahn oder auf den Kegelbahnen, sondern es sind auch Freundschaften entstanden, oder?
Ja, also ich bin wahnsinnig dankbar für diese Erfahrungen und auch für die Chance Nationalmannschaft, weil es nicht nur Kegeln bedeutet, sondern für mich auch wirklich viel, viel Freundschaften. Und ich habe viel, viel wundervolle Menschen dadurch kennengelernt und auch jetzt in unserem Leben. Unsere Dani und die Sandra sind jetzt Patin auch von unseren Kiddies. Also man muss schon sagen, über die viele, vielen Jahre haben sich wahnsinnige Freundschaften entwickelt. Und ich glaube, Kegeln, das weiß jeder, es ist nicht nur auf der Bahn, sondern es ist viel auch eben dahinter. Und
Du hast dann 2 Jahre später, also 2008 sind wir jetzt, noch jemanden kennengelernt und wie soll es anders sein? Hat sich das dann auch aufs Kegeln und auf die Familie ausgewirkt? Deinen Mann damals noch, Stefan Schneiderwind, der zusammen Weltmeisterschaft gespielt.
Ja, 2008 in Zadar haben wir uns kennengelernt und ja, seitdem gehen wir einen gemeinsamen Weg und ich muss aber auch wirklich sagen, ohne der Stefan wäre das auch alles jetzt mit zwei Kiddies überhaupt nicht machbar. Also er stärkt mir da wahnsinnig den Rücken, er unterstützt mich, er ist bis jetzt mit den Kiddies zu jeder Weltmeisterschaft mitgereist. Das ist, glaube ich, ja, unendlich viel wert und dafür bin ich wirklich dankbar, weil ansonsten hätte ich die letzten Jahre so nicht in der Nationalmannschaft dabei sein können.
2009 war jetzt noch nicht viel mit den Kiddies hinterhergereist, weil die einfach noch nicht da waren. Aber ihr hättet in dem Fall auch nicht weit reisen müssen. Das war für viele, und das habe ich schon sehr oft im Podcast gesagt, weil es für mich auch damals dieses Erlebnis Weltmeisterschaft als Zuschauer war. Die Heim- oder deine Heim-WM, eure Heim-WM in den Dettenheim 2009. Erinnerst du dich noch an den Moment oder an die Situation, wo du dann erfahren hast, es klappt, es wird, dass ihr diese Weltmeisterschaft ausrichten dürft?
Ja, also das war unbeschreiblich. Es war aber auch gleichzeitig, also es war Freude und irgendwo auch Angst. Also es waren, glaube ich, immer gemischte Gefühle auch im Verein, weil so eine Weltmeisterschaft natürlich wahnsinnig viel Organisation und Manpower braucht. Aber da muss ich wirklich sagen, das war unglaublich, was wir da auch aus der Gemeinde und aus den umliegenden Vereinen und so weiter an Hilfe angeboten bekommen haben. Ja, das war eine unbeschreibliche Situation, glaube ich, für einen Verein in dem Moment den Zuschlag zu bekommen. Aber ich glaube, wir haben das sehr gut gemeistert.
Und du durftest ja dann nicht mithelfen in der Organisation, in der Umsetzung, denn du wurdest nominiert als Küken damals dabei. War auch wieder so eine Fügung, dass du dann die Weltmeisterschaft daheim spielen darfst, oder?
Ja, also ich muss sagen, ich erinnere mich noch ganz genau, 2008 in Zadar stand ich beim Einlaufen zum Einzel und Kali hat mich betreut und steht neben mir und sagt, möchtest du nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft bei den Damen dabei sein? Und ich, ja, natürlich, dann beweis es mir jetzt. Und ich, okay, also da war der Druck wieder da. Hat aber ganz gut funktioniert und ich durfte dann wirklich den Weg mit der Damen-Nationalmannschaft dann gehen 2009. Und ich glaube, jeder Spieler kann sich vorstellen, was das bedeutet vom eigenen Publikum in Deutschland und dann aber noch im eigenen Dorf zu stehen. Das kann man, glaube ich, in Worte gar nicht beschreiben. Also das war unglaublich.
Klingt für mich nach Dauergänsehaut, also irgendwie, ja, dass man es vom Kopf her gar nicht so realisiert, dass der im Nachhinein dann checkt, was da eigentlich los war.
Ja, tatsächlich. Und ich muss aber auch sagen, der Kali hat es damals ganz gut gemacht. Es war vielleicht sehr hart und viele konnten das nicht nachvollziehen, aber er hat immer zu uns gesagt, in dieser Woche gibt's für euch weder Freunde noch Familie noch Bekannte. Also wir sind wirklich immer so fokussiert, auch in die Kegelhalle gelaufen. Manche haben dann vielleicht gedacht, oh, sind die arrogant oder überheblich oder wie auch immer. Aber es war wirklich, glaube ich, für uns ganz wichtig, uns in der Woche auf uns zu konzentrieren und nicht so viel Außenwirkung ranzulassen, weil jeder will natürlich irgendwas wissen und klopft einem auf die Schulter und das war, glaube ich, wirklich der perfekte Weg, uns da einfach ein bisschen abzuschotten.
Auch ein typischer Karl-Heinz Schmidt, die Aussage schon 2008 in Zadar, dann beweist es mir und jetzt auch zu sagen, okay, ganz hart, wir sind jetzt hier, um Weltmeister zu werden und nicht für Familie und Freunde. Es war ja auch nochmal doppelt besonders, das muss man ja auch nochmal erwähnen oder eigentlich muss man es nicht erwähnen, weil man es sieht und sich mehrfach anschauen kann. Ihr wurdet ja begleitet von einem Filmteam. Wie hast du es damals erlebt? Dieses Große noch zusätzlich, das war ja nochmal, finde ich, nochmal obendrauf. Das heißt nicht nur eine Heim-WM daheim, sondern auch noch ein Filmteam, wie man es vielleicht eher von den Fußballstars kennt.
Ja, das war wirklich total verrückt. Also der hat uns ja wirklich auf Schritt und Tritt überall hin begleitet. Ins Einkaufen, das sieht man ja auch damals auch.
Ja, da gibt es diese Szene.
beim Essen, also er war wirklich überall mit dabei, der Dirk. Es war sehr aufregend und man muss natürlich auch öfter mal überlegen, was kann ich jetzt laut sagen und was lasse ich vielleicht auch lieber bleiben. Ja, man hat sich wirklich in dem Moment gefühlt wie ein Star. Also wir haben damals, als wir angereist sind, wir haben in Speyer unser Hotel gehabt. Der erste Abend, das weiß ich noch ganz genau, kam dann wirklich der Papa ins Hotel und hatte für jeden Autogrammkarten drucken lassen. Das war damals schon so, wow, Autogrammkarten. Wir hatten, glaube ich, alle nicht damit gerechnet, dass wir die alle wegbekommen. Aber sie waren tatsächlich wirklich alle weg. Wir hatten keine mehr. Jede hat sich so im Prinzip eine von jeder Spielerin noch als Erinnerung vorher weg. Das war wirklich, hat man sich wirklich gefühlt wie so ein kleiner Superstar.
Für dich ging es dann weiter. Es gab dann auch noch andere Ereignisse zwischendrin. Aber 8 Jahre später, und das war auch relativ schnell dann eigentlich, gab es ja die Wiederholung. Wieder Weltmeisterschaft in Dettenheim, wieder in der Halle und wieder mit dir. Aber du warst nicht alleine.
Nein, ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon schwanger mit unserem Großen. Ich wusste es aber auch erst ein paar Wochen vorher, tatsächlich einen Tag vorm Länderspiel in Serbien. Wusste ich, dass ich schwanger bin, denk, oh Gott, jetzt muss ich noch nach Serbien fliegen, Horror. Was erzähle ich denn den Mädels? Weil wenn man dann vielleicht doch kein Gläschen Sekt oder so mittrinkt, fällt es halt doch auf. Und ich hatte dann wirklich wochenlang Probleme, habe Antibiotika nehmen müssen, das war so die Ausrede, hat natürlich keine wirklich geglaubt. Aber tatsächlich waren wir da schon zu zweit auf der Bahn.
Wie hast du es damals mitgekriegt? Also du warst, finde ich, dann schon damals ja ein bisschen ja gefestigter auch in der Nationalmannschaft und irgendwie auch auf dem Weg dorthin. War es nicht so überraschend, nicht so ein Kükending wie jetzt 2009? Wie viel hast du da bei der Organisation für 2017 mitgeholfen, mitgewirkt?
Wahnsinnig viel. Also ich habe im Vorfeld viel gemacht, auch währenddessen, also während der Jugend-WM, habe ich geholfen, wo ich konnte, ob das mal Bahndienst war, die ganze Organisation außenrum, die Eröffnungsfeiern mitgeplant und mitorganisiert. Ich glaube, für mich war das so aufregend und ich hatte so eine unglaubliche Vorfreude in mir, dieses Event nochmal erleben zu dürfen. Das hat mich überhaupt nicht irgendwie gestresst oder behindert oder irgendwie im Gegenteil. Es hat mich, glaube ich, noch mehr beflügelt, da im Vorfeld einfach auch dabei sein zu können. Ich habe mir dann immer die Zeit freigeschaufelt. Manchmal bin ich morgens früh dann gleich ins Training oder spät am Abend. Also das war dann immer ganz gut. Was wir tatsächlich nie gemacht haben, und das war irgendwie auch so prägend von Karl-Heinz Schmidt, weil viele Nationen dann doch auch mal auf der Anlage dann heimlich trainieren. Das haben wir tatsächlich wirklich nicht gemacht. Und da klingelt mir auch immer noch Kalli im Ohr, lass das, weil vielleicht eine schlechte Erfahrung prägt dich vielleicht. Wir machen das ehrlich und sauber. Und das haben wir sowohl 2009 als auch 2017 gemacht. Wir waren natürlich in der Halle, das ganze Feeling aufgesaugt, aber ja, solche Geschichten wie trainiert oder so haben wir nicht.
Wann haben denn die anderen Nationen dann trainiert? In der Nacht oder?
Es gibt ja viele Weltmeisterschaften, haben wir jetzt ja auch dieses Jahr in Kroatien erlebt, wo die kroatische Nationalmannschaft dann die Bahn einfach testet und abends trainiert. Blöderweise manchmal auch noch, wenn Fans in der Halle sind. Also ja, ich finde, es muss einfach in unserem Sport nicht sein. Ich finde, da kann man einfach auch fair miteinander umgehen. Und da sehe ich das halt einfach so, dass man nicht die Bahn vorher testen muss. Entweder man kann es oder man kann es nicht.
Und es hat ihn offensichtlich, zumindest bei seinen Frauen, ja auch nichts gebracht. Aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Wollte nochmal kurz zum Thema Orga, Planung dieser Weltmeisterschaft. Ihr habt ja im Prinzip zweimal auch Maßstäbe gesetzt. Gut, ihr habt eine Nord gehabt, den kanntet ihr. Ihr wusstet, was ihr 2009 gemacht habt, was besser sein kann. Aber wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr eine Liste gemacht mit den Punkten, die sein müssen, die ihr noch verbessern wollt? Oder habt ihr das einfach, ja, wie habt ihr das geplant 2017?
Also tatsächlich war das einfach so die Erfahrung aus den ganzen Weltmeisterschaften, die wir gesammelt hatten. Man sitzt ja bei jeder Weltmeisterschaft einfach da und denkt, schade, die Eröffnungsfeier, das hätte einfach ein bisschen schöner sein können. Oder das. Ich sag mal gerade beim Einlaufen mit den Einlaufkindern, das hat man so vom Fußball einfach ein bisschen mitgenommen, als dann 2017 wirklich jeder mit einem Einlaufkind in die Halle kam. Dann war uns ganz klar bei der Eröffnungsfeier, die Schilder und Fahnenträger dürfen nicht ewig stehen, weil ich glaube, es hat jeder schon mal gesehen oder erlebt, dass irgendein Kind umgekippt ist oder einen Kreislauf bekommen hat. Das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Also haben wir uns immer so stichpunktartig Sachen aufgeschrieben, was wir definitiv anders machen möchten und verbessern möchten. Und so sind wir eigentlich dann wirklich 3 Jahre, also als wir den Zuschlag bekommen waren, knapp 3 Jahre vorher in die Planung gegangen.
Und das, was dann passiert ist, kann man nicht planen. Es war am Ende dann gegen Kroatien die denkbar knappste Entscheidung bei 4-4, 12-12 Satzpunkten ging das Ganze in den Sudden Victory. Ich könnte mir vorstellen, und ich bin ehrlich, ich habe auch mit Dani Kicker schon mal gesprochen, ich spreche es an und sie kriegt Gänsehaut. Wie geht's dir, wenn du daran denkst?
Allergleiche. Also ich glaube, diesen Moment werden wir beide bzw. das ganze Team nie vergessen. Ich war auch der Meinung, wir hatten schon verloren. Also ich hatte meinen Kleber schon weggemacht, den hatte ich schon in der Hand. Wo Hirschi dann sagt, nee, bleib. Und ich, oh Gott, wie, bleib? Plötzlich steht man da und hat im Prinzip die 3 entscheidenden Wurf für das Team in der Hand. Ne? Das war, glaube ich, der emotionalste Moment in meiner Kegelkarriere.
Und es ist auch wieder das Thema Druck, über das wir vorhin gesprochen haben. Andere würden in so einer Situation vielleicht kapitulieren oder die Kugel rechts daneben legen, weil sie so sehr zittern. Aber du hast im Sudden Victory recht ruhig gespielt. Ich habe es mir vorher nochmal angeguckt. Du spielst ja allgemein auch sehr ruhig. Hast du dich mal mit so einer Situation im Vorfeld beschäftigt? So 3 Entscheidungswürfe?
So in der Art nicht. Also wir haben das öfter mal in unser Training eingebaut, beziehungsweise Sandra macht das grundsätzlich öfter mal, dass wir einfach so immer so 3 Wurf spielen, einfach mal schauen, was da einfach so rauskommt. Manchmal auch 3 Wurf mit einer 9. Aber jetzt nicht mal nur gezielt auf den Sun Victory hin, sondern einfach grundsätzlich kurze Distanzen trainiert. Dass sowas uns je passieren wird oder mir passieren wird, damit habe ich nie gerechnet und habe mich auch mit Sicherheit nicht auf so eine Sun Victory explizit vorbereitet. Allerdings muss ich wirklich sagen, ich war mir so sicher, dass wir Weltmeister werden in Dettenheim. Also ich war einfach von vornherein. Alle haben immer gesagt, du spinnst, warum bist du so positiv und du kannst jetzt nicht sagen, wir werden Weltmeister. Dann habe ich gesagt, nee, aber ich bin mir sicher, wir hatten so ein unglaubliches Team, so einen wahnsinnigen Zusammenhalt 2017. Das, ich wusste es, als wir auf der Bahn stehen, dass das nur gut werden kann. Und ich weiß noch, ich habe Dani angeschaut, kurz bevor wir dann zur Kugel greifen mussten und habe nochmal so genickt und wir waren uns einig, wir ziehen das jetzt durch. Das war unbeschreiblich.
Du hast vorweg gesagt, so viel mit Zahlen kannst du jetzt nicht anfangen, du kannst dich jetzt nicht an Ergebnisse erinnern, aber an die 3 Würfe, klar, vermutlich, offensichtlich, kannst du dich erinnern, was hast du damals gespielt?
9-8-8. Und tatsächlich haben wir das auch wirklich, die Dani und ich, in unserem Insta-Account. Also ich habe im Prinzip Saskia 988 und die Dani hat die 7-9X, weil den letzten Wurf von der Dani, den haben wir gesagt, den müssen wir ja nicht erwähnen, weil es waren nur 4. Jetzt weiß es ja jeder, aber kann sich irgendwie anschauen. Wir haben gesagt, das müssen wir ja nicht öffentlich machen, deswegen, ja, also daran können wir zwei uns wahrscheinlich ewig erinnern.
Ja, sagst es. Und ich finde auch immer diese Situation interessant. Ich meine, das, es sitzen Tausende vor den Bildschirmen und auch auf der Tribüne waren es nicht Tausende, aber sehr viele Menschen. Und irgendwie gibt es dann immer diesen Moment, alle Kugeln wurden gespielt, alle Kegel wurden gezählt und dann geht das Kopfrechnen los. Und dann der Moment, ihr seid dann auf dem Boden oder seid dann aufeinander gehüpft. Aber so dieser Moment, dieser kurze Moment, wo niemand so genau wusste, wie es ausgegangen ist, das ist irgendwie auch immer interessant, finde ich.
Ja, also tatsächlich, glaube ich, konnte keiner mehr rechnen in dem Moment. Es war einfach Totenstille für ein paar Sekunden in der Halle. Und plötzlich geht der Jubel los. Und selbst da hatte ich es noch nicht 100% realisiert. Erst als der Schiedsrichter tatsächlich zu mir sagt, ja, ihr seid Weltmeister, war für mich okay. Also wenn er sagt, dann muss es wirklich so sein. Und dann sind natürlich die Emotionen aus allen rausgebrochen. Das kann man schon so sagen, ja.
Es war, im Nachhinein gab es ja ein Interview mit dem DKPC, Michael Hohlfeld und Karl-Heinz Schmidt, haben wir hier kommentiert und das entsprechend auch in die Welt getragen. Aber danach gab es ein Interview und das ist jetzt auch vor kurzem mal wieder aufgekommen oder vor kurzem ist jetzt schon ein bisschen her, weil Werner Buchs gesagt hat, dass das Meisterstück von Sandra Hirsch war. Wie hast du die Situation damals erlebt mit den beiden, Werner und Sandra?
Ja, es ist natürlich jetzt schwer, also es fällt mir jetzt persönlich schwer, natürlich über Werner so zu sprechen, weil er ja leider jetzt nicht mehr unter uns ist und trotzdem, glaube ich, ewig bei jedem im Herzen weilt. Es war eine ganz besondere Weltmeisterschaft. Also Sandra und Werner haben das unglaublich gemacht. Sandra hatte einfach immer ihren Plan. Also sie wusste genau, welche Aufstellung jetzt die richtige ist. Also sie hatte wirklich immer das glückliche Händchen und Werner hat sie da 100% immer unterstützt, war auch immer für das ganze Team auch da. Und der Werner, jeder, der ihn kennt, weiß, was für ein wahnsinnig emotionaler Trainer er war. Er konnte auch im ersten Moment gar nicht bei uns sein. Also ich glaube, man sieht es auch auf dem Video. Er rennt erstmal raus, hinten war noch so eine Notausgangstür und musste erstmal an die Luft, um das alles zu realisieren. Und als er dann bei uns war, das werde ich auch nie vergessen, wie er mir auf die Schulter geklopft hat und gesagt, großes Kinomädchen. Also das sind natürlich so Erinnerungen, die immer bleiben werden. Und es war, ja, glaube ich, auch für der Werner eine der emotionalsten Situationen im Kegelsport. Sowas wird man wahrscheinlich in der Art, also ich würde es nicht sagen niemals, aber wahrscheinlich so schnell nicht mehr erleben.
Die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich sehr gering, denke ich. Aber um es nochmal abschließend zu bringen, ich glaube, Werner war jetzt kein Typ der großen Worte. Er hat sich auch oft eher ein bisschen im Hintergrund gehalten. Aber wenn, dann waren es wenige Worte, wie du jetzt sagst, großes Kinomädchen und man weiß, was da für Emotionen auch drin gesteckt haben in den Menschen. Also ja, ich würde sagen, es war nicht nur das Meisterstück von Sandra Hirsch, sondern auch von ihm, euch da hinzucoachen, hinzubringen, im Sudden Victory dieses Ding zu reißen. Also das sind Geschichten, die der Sport schreiben und ich glaube, da kann man nicht viel draufsetzen, oder?
Na, das haben sie mehr als großartig gemacht, die zwei.
Jetzt habt ihr versucht, nochmal was draufzusetzen, beziehungsweise aller gute Dinge sind drei. Ihr wolltet noch eine dritte Weltmeisterschaft ausrichten. Warum wird es jetzt erstmal nichts bei euch?
Ja, leider. Also der Gemeinderat hat sich leider dagegen entschieden. Das wären zu viel Kosten für die Gemeinde und. Sind wir natürlich schon traurig darüber gewesen. Wir hätten das tatsächlich gerne 2025, also nochmal im 8-Jahres-Rhythmus dann gemacht. Aber ja, die Entscheidung ist leider gefallen.
Vielleicht klappt es ja dann, wenn es einen neuen Gemeinderat gibt. Ich denke, ihr seid so, dass ihr es dann vielleicht nochmal probiert. Ich glaube, Kegel Deutschland und die Kegelwelt wäre nicht abgeneigt, nochmal mit euch ja, nochmal eine Weltmeisterschaft bei euch zu verbringen.
Ach ja, das würden wir wahrscheinlich auch nochmal, obwohl ich auch sagen muss, natürlich wird der Verein und die Verantwortlichen nicht jünger. Das ist natürlich auch immer so ein Thema. Aber ich glaube, wir würden es noch einmal durchziehen.
Jetzt konzentriert ihr euch, beziehungsweise jetzt greift ihr erstmal euer eigenes Clubheim oder eure eigenen Kegelbahnen an. Was habt ihr da geplant?
Ja, da ja die WM 2017 vielen in Erinnerung ist und uns natürlich auch, wird die neue Anlage tatsächlich auch Erinnerungen an 2017 wecken. Wir sind da schon fest in der Planung, also das Design steht von der Bahn. Und am 15. April wird die alte Bahn abgerissen. Und zur neuen Saison spielen wir dann in grünem Glanz.
Das kann man, glaube ich, gespannt sein. Ihr habt ja auch mit beiden Weltmeisterschaftsbahnen, mit der Optik und dem, was ihr da hingestellt habt, schon gezeigt, dass es geht. Und da bin ich persönlich schon gespannt, wie es aussehen wird. Wie geht's dir dann emotional, wenn die alte Bahn rausgerissen wird? Da hängen ja doch viele Erinnerungen, dein erstes Länderspiel zum Beispiel dran. Oder lässt sich sowas kalt?
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, das wird schon das ein oder andere weinende Auge sein, zumal ich damals wirklich die große Ehre hatte, als die Bahn eingeweiht wurde, durfte ich den ersten Wurf auf der Bahn machen tatsächlich. Und es war ein Fehlwurf. Also ich habe tatsächlich in die Rinne gespielt. Ich glaube, der zweite Wurf, den ich dann gemacht habe, war eine 5 oder so. Also ich habe viel, viel Erinnerungen an die Bahn. Sowohl eben auch diese Erinnerung, als auch, was haben wir da Feste zusammen gefeiert auf der Bahn. Klar, zu 100 Wurfzeiten noch tolle Zahlen gespielt. Die 690, die persönliche Bestleistung war zu Hause. Also ich glaube, das wird schon für mich ein bisschen emotional, wenn die dann rausgerissen wird.
Bis dahin habt ihr ja noch die Chance, da auch nochmal Geschichte, Clubgeschichte zu schreiben. Ich denke, das Rückspiel gegen Bamberg wird mit entscheidend sein, ob das eintritt, worüber wir uns am Anfang unterhalten haben. Nochmal kurz zur neuen Bahn oder zu dem, was dann dort entstehen soll. Das ist wieder Aalborn, oder?
Ja. Also mit Kooperation mit dem Hans-Dieter Bär aus Önsbach. Der begleitet uns wirklich schon seit 25 Jahren, seit jetzt die Anlage drin ist. Und da haben wir wirklich einen guten Partner. Und ohne den, glaube ich, hätten wir das auch so nicht gemacht.
Okay. Also es war auch nie andere Bahnhersteller oder Bahnbauer im Gespräch. Ihr habt von vornherein gesagt, wenn dann die.
Wir wollten wieder Hans-Dieter mit im Boot haben, weil wir da einfach wissen, was wir haben. Und das war für uns ganz ausschlaggebend, dass er mit im Boot sitzt.
Okay. Jetzt sind wir im Prinzip ja beim Hier und Jetzt. Eine Sache möchte ich noch ansprechen. Die habe ich tatsächlich vorhin erst spontan entdeckt und dann ist es mir wieder eingefallen. Ihr hattet ja mal ein ganz besonderes Fotoprojekt, einen Kalender, um zu zeigen, wie schön das Sportkegeln ist. Wie kam das damals dazu, dass ihr diesen Kalender rausgebracht habt?
Ehrlich gesagt erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr genau an den Kalender. Also ich weiß, dass wir mal Fotoshootings und so weiter hatten. Da ging es aber hauptsächlich auch wieder drum, Sponsoren zu suchen, um unseren Sport einfach auch in der Region, gerade bei uns hier, ein bisschen bekannter und populärer nochmal zu machen, einfach auch zu zeigen, hey, wir spielen international, es lohnt sich einfach auch mal in den Kegelsport zu investieren und nicht nur vielleicht in Fußball, in die Kreisliga, überhaupt nicht abwehrend, aber es ist ja tatsächlich so, dass da natürlich schon viel mehr Geld fließt wie im Kegeln erste Bundesliga. Und da hatten wir tatsächlich mal so ein Shooting, um das einfach hier bei den vier ein bisschen populärer zu machen.
Dann verwechsle ich das mit dem Kalender. Ich glaube, das Celje und andere Mannschaften hatten sowas, aber dann habe ich das verwechselt. Wie gesagt, es war recht spontan vorhin wieder eingefallen. Man verzeih es mir, dass ich da jetzt schlecht vorbereitet war. Aber tatsächlich, ja. Jetzt sind wir im Prinzip bei dem Thema. Du bist seit vielen Jahren dabei, du bist erfolgreich, Nationalmannschaft und Co. Ist das so ein Faktor, dem Kegeln fehlt das Geld, klar, aber diese Aktion, wie ihr es mit dem Fotoshooting gemacht habt, bringt es den Sport voran? Muss es davon einfach mehr geben, solche Aktionen?
Bestimmt. Also wir haben jetzt wieder gemerkt, auf dem Weg zum Weltpokal waren wir ja wieder auch auf der Suche nach Sponsoren. Und das ist so dieses typische Türklinken putzen, wie man so schön sagt, einfach die Firmen ansprechen, sagen, kurz vorstellen, wer man ist, was man tut, was man vorhat. Und da sind auch wieder wirklich viele Firmen mit ins Boot gesprungen. Allerdings fehlt natürlich, glaube ich, vielen Vereinen einfach mal dieser eine Sponsor, der halt vielleicht einfach auch mal den Geldbeutel ein bisschen aufmacht. Und zwar nicht vielleicht mit 500 Euro, sondern vielleicht mit 5.000 oder mit 10.000. Da muss man natürlich sagen, hat Zerbst ist natürlich da das absolute Vorbild. Die haben natürlich auch ganz anderes Standing. Auch vielleicht liegt es auch einfach auch im Landesverband, dass da einfach ein bisschen mehr gesponsert wird. Bei uns hier in der Region ist es tatsächlich wirklich wahnsinnig schwer. Also wir haben viele Sponsoren, aber es sind halt wirklich Kleinsponsoren. Und für unseren Verein, ja, mit internationalen Einsätzen und. Ich glaube, jeder weiß, was sowas kosten kann. Ja, schwierig, das immer zu finanzieren.
Was würdest du dir für die Zukunft des Kegelns wünschen?
Oh, dass es einfach die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient hat, weil wir machen Leistungssport. Und ich finde, das, was wir 120 Wurf lang auf die Bahn bringen müssen, schon allein diese Konzentration, dieser Fokus, den wir haben, das sollte anerkannt werden. Und ich finde, wenn da einfach auch der ein oder andere Sponsor sagt, jawohl, ich sehe das, ich sehe wirklich, was die leisten, was die tun, da wäre ich wirklich sehr dankbar. Also nicht nur KV Liedolzheim, sondern grundsätzlich. Ich finde, das hat jeder Verein verdient, einfach die Anerkennung zu bekommen, die er verdient hat.
Und persönlich, was fehlt noch auf deinem Karriereplan? Was für Ziele hast du noch?
Also klar, ich möchte auf jeden Fall mit der Mannschaft Deutscher Meister werden. Das ist für mich eine ganz große Herzensangelegenheit. Nationalmannschaft, glaube ich, habe ich für mich soweit alles erreicht, was man erreichen kann. Klar, viele sagen immer noch, dir fehlt der Einzeltitel als Einzelweltmeisterin. Aber irgendwie, ja, also es ist schön, bestimmt, es ist bestimmt ein wunderschönes Erlebnis, aber ich bin einfach eher so der Teammensch. Ich glaube, für mich gibt es nichts Schöneres, wie mit einem Team, mit der Mannschaft ganz oben auf dem Podest zu stehen. Das gibt mir viel mehr, wie wenn ich das allein erreicht hätte. Vielleicht kommt die Zeit irgendwann, wo ich sage, ich greife nochmal im Einzel an, aber es wäre schön, wenn wir als Team vielleicht in 2 Jahren nochmal ganz oben stehen könnten.
Hast du für dich auch so einen Plan, wo du sagst, bis zu dem Alter, bis in das Jahr, mache ich diesen Aufwand oder prüfst du das von Saison zu Saison? Wie handhabst du das?
Also ich sage immer, solange ich für die Mannschaft keine Last bin, sondern noch vielleicht eine kleine Bereicherung, ziehe ich das durch und werde immer mein Bestes geben, egal in welchem Alter. Wenn es leistungstechnisch nicht mehr reicht und nicht mehr passt und einfach die Jungen da sind und Druck machen und die Alten weghauen, dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann komme ich als Zuschauerin.
Okay. Wobei man natürlich auch sagen muss, du bist ja mittlerweile, du bist jetzt nicht alt, aber schon eine der erfahrensten, wenn nicht sogar die erfahrenste mit. Du hast über Jahrzehnte das erlebt, wo andere jetzt erstmal reinschnuppern müssen oder rankommen. Klar, der Erfolg ist da. Ihr reist als Team trotzdem schon viel runter, aber die jungen Spielerinnen, ich glaube, die können von dir auch noch viel lernen. Bist du auch eine Spielerin, eine Mitspielerin, die da entsprechend auch ja Feedback gibt, jetzt nicht an die Hand nimmt, aber entsprechend auch ja mit unterstützt? Oder bist du da eher so ein bisschen die sich zurückhält?
Nee, also ich würde schon sagen, dass ich die Mädels unterstütze, wo ich kann und einfach alle Erfahrungen weitergebe, die ich selber auch gesammelt habe. Ich muss natürlich sagen, ich hatte natürlich auch das große Glück. Ich habe natürlich mit Kegel-Ikonen zusammenspielen dürfen. Ich sage immer mit so einem alten Schlachtschiff, ne? Wie Sisi Schneider, Corinna Kastner, Ursel Zimmermann, Dani Kicker, Ute Beckert damals noch. Das war natürlich prägend. Also das sind Spielerinnen, von denen man wahnsinnig viel lernen kann. Und da versuche ich natürlich alles, was ich in der Zeit aufgesaugt habe, natürlich auch jetzt an die jungen Spielerinnen weiterzugeben. Weil ich finde, man profitiert so viel voneinander und es macht ja keinen Sinn. Ich will ja kein Einzelkämpfer sein. Und nur wenn das Team erfolgreich ist, bin ich es ja auch. Also von daher spielt es immer für mich zusammen. Ja, also ich hoffe, dass ich den Jungen noch helfen kann. Und die wissen, glaube ich, auch alle, dass wenn irgendwas ist, dass sie immer kommen können. Und ja, das machen wir auch weiter so.
Schönes Schlusswort. Wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei, auch für das anstehende Pokalspiel, Jahresabschluss. Viel Erfolg und vor allem, dass ihr eure Ziele auch erreicht, die kurzfristigen, aber auch die längerfristigen. Und würde mich sehr freuen, wenn wir irgendwann trotzdem nochmal eine Weltmeisterschaft bei euch erleben dürfen. Vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch und alles Gute.
Vielen Dank, Sebastian. Mach's gut.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.